Wir hatten gesehen, dass das Bekenntnis solcher, die in Christi Namen auftraten, zum Teil falsche Lehren damals schon brachten, dass ihre Behauptungen auf den Prüfstand gestellt wurden. Immer wenn dieser Satz kommt, wer das sagt oder wenn wir sagen, und dann wurde das, was da behauptet wurde, auf die Wahrheit hin geprüft. Und dann hatten wir gesehen, dass das Kennzeichen des neuen Lebens im Wesentlichen zwei Aspekte hat. Das eine war der Gehorsam und das andere war die Liebe. Und bei dem Gehorsam, der zeigte sich im Halten der Gebote, wobei ich dazu sagen möchte, es handelt sich bei den Geboten nicht um die 10 Gebote vom Sinai. Das ist nicht gemeint. Wir stehen nicht mehr unter Gesetz. Es ist vor allem eigentlich dieses Gebot, das der Herr gegeben hat, dass sie einander lieben sollen. Wir dürfen also nicht jetzt an einzelne Gebote im Alten Testament denken. An die denkt Johannes hierbei nicht. Dann hatten wir gesehen, dass die Familie Gottes in drei Wachstumsstufen gesehen wurde. Die Kindlein, wir hatten gesehen, sie waren dadurch gekennzeichnet, dass sie Gott als Vater intuitiv ganz einfach erkannt haben. Übrigens hier eine kleine Anmerkung. Oft ist es so, dass man Kindern nur vom Herrn Jesus erzählt und nicht vom Vater. Natürlich, wenn ich Kindern nie vom Gott als Vater erzähle, dann können sie überhaupt keine Beziehung zu ihm als Vater aufbauen. Wir sollten da durchaus auch unseren Kindern diese Wahrheit, ich meine jetzt Eltern, die an den Herrn Jesus glauben und ihre Kinder unterweisen, auch das mitteilen, dass Gott ein Vater ist. Und dann hatten wir gesehen, dass die Jünglinge stark waren. Wir dürfen jetzt unter Jünglinge nicht, im menschlichen Bereich denkt man jetzt an Alter vielleicht von 14 bis 18 oder so, wenn man das Wort Jüngling hört. Aber das ist hier ein Reifegrad im christlichen Leben und wir haben gesehen, was das Charakteristikum war. Sie haben den Bösen überwunden. Das bedeutet, dass sie eben Satan nicht mehr so schnell auf den Leim gingen, nicht? Dass sie sich nicht mehr so schnell zur Sünde verführen ließen. Und wir haben gesehen, was das Mittel dazu war. Ich habe das nur kurz gestreift, dass das Wort Gottes in ihnen bleibt. Und das heißt, sie kannten das Wort Gottes. Das, was die Kindlein eben gerade noch nicht kannten, weil sie noch relativ jung im Glauben waren, die ganze Bibel noch gar nicht, keine Zeit gefunden hatten, sich damit zu beschäftigen. Da bei den Jünglingen ist es aber so. Sie kannten das Wort Gottes und das Wort Gottes hatte einen Platz in ihrem Leben gefunden. Und durch dieses Wort Gottes waren sie so stark geworden, dem Bösen zu überwinden. Aber wir haben auch die Warnung gehört, die Welt. Wir müssen dabei gar nicht so sehr, glaube ich, jetzt bei der Welt an moralische, schlimmste Sünden denken. Ich glaube nicht, dass die Jünglinge da in dieser Gefahr standen, sondern eher die Welt in ihren anziehenden Seite. Sagen wir zum Beispiel hohe Stellungen in der Welt, ja? Oder die Philosophie der Welt, Lebensanschauungen der Welt. Alle diese Dinge, glaube ich, viel, viel mehr als jetzt moralischer Sumpf oder so. Denn sie waren stark, sie hatten den Bösen überwunden. Ich glaube nicht, dass die Gefahr so sehr aus dieser Richtung kam, dass sie da moralisch absackten. Sondern die Welt hat ganz andere Dinge, auch Kinder Gottes zu verführen. Ja, und dann hatten wir die Väter gesehen, für die Christus ein und alles war. Und das Herz war erfüllt von Christus und sie hatten, Paulus sagt einmal, dass er alles für Dreck achtet, um der Erkenntnis Jesu Christi willen. Und das ist wiederum eine andere Darstellungsform von einem Vater in Christus, der jedes vergleicht mit Christus und dann immer sagt, und Christus ist besser, was soll das andere noch? Gerade das kennzeichnet einen Vater in Christo. Nun kommen wir, Johannes ist immer noch bei diesem Thema, wie können die Empfänger seines Briefes klar sehen in Bezug auf Menschen, die sagen, dass sie gleichsam im Namen Gottes reden. Und dann ist jetzt ein Kennzeichen, weiteres Kennzeichen der Kinder Gottes, praktische Gerechtigkeit. Also das zu tun, was recht ist vor Gott, in den Augen Gottes. Das führt in der Welt dazu, dass es sein kann, dass man Schwierigkeiten deswegen bekommt. Petrus spricht von Leiden um der Gerechtigkeit willen. Ich nenne ein ganz praktisches Beispiel. Der Chef sagt zu seiner Sekretärin, wenn jemand anruft, sagen Sie, ich bin nicht da, obwohl er im Zimmer nebenan ist. So, und wenn jetzt eine Sekretärin gläubig ist, dann muss sie ihrem Chef sagen, das kann ich nicht tun. Denn Sie sind da, ich werde das nicht sagen. Dann kann es sein, sie wird gefeuert. Dann heißt das Leiden um der Gerechtigkeit willen. Die Welt ist ungerecht. Und wenn jemand ganz gerecht ist, dann wird das nicht geliebt. Deswegen haben sie den Herrn Jesus ans Kreuz geschlagen, weil seine praktische Gerechtigkeit ein andauernder Stein des Anstoßes für sie war. Sie fühlten sich andauernd von ihm verurteilt. Praktische Gerechtigkeit. Das ist also Vers 29, ich denke, hier beginnt wieder ein neuer Abschnitt. Die nächsten drei Verse sind dann wieder ein kleiner Einschub. Wenn ihr wisst, dass er gerecht ist, so erkennt, dass jeder, der die Gerechtigkeit tut, aus ihm geboren ist. Also Gott ist gerecht. Und jetzt werden wieder, da sind Menschen, die behaupten, was zu sein. Ja, dann guck doch mal, ob sie gerecht handeln. Wenn das Grundprinzip ihres Lebens ist, dass sie gerecht sind, dann sind sie aus Gott geboren. Jetzt müssen wir ein wenig aufpassen. Jetzt könnte man sagen, Mensch, ich kenne aber Menschen, die sind gerecht, die sind überhaupt nicht gläubig. Wir müssen natürlich denken, dass zwei Jahrtausende jetzt fast Christenheit ihre Spuren hinterlassen haben. Im Heidentum damals gab es sowas wie Gerechtigkeit kaum. Ja, wenn Menschen heute moralisch sehr hochstehend sind, dann wissen sie manchmal gar nicht, dass die Gedanken, die sie da verfolgen, letzten Endes aus dem Christentum gekommen sind, ein christliches Weltbild sind, das sie verfolgen. So können sie den Schein haben von Gerechtigkeit. Aber wir werden nachher noch klarer die Dinge sehen. Jetzt die Verse 1 bis 3 sind ein gewisser Einschub wieder, so ähnlich wie auch diese Wachstumsstufen ein Einschub waren. Aber es sind wunderbare Verse, diese Verse 1 bis 3. Da wird gesagt, seht, welch eine Liebe uns der Vater gegeben hat, dass wir Kinder Gottes heißen sollen. Wir müssen denken, Abraham hätte nie gewagt zu sagen, ich bin ein Kind Gottes. Das wäre ein Begriff, der in diesen Kategorien hat ein Abraham nie gedacht. Wenn man dem Abraham gesagt hätte, du bist aus Gott geboren, der hätte uns groß angeguckt. Das war ein Begriff, den er gar nicht kannte. Ja? Und da merken wir, welch ein Unterschied vom Neuen Testament zum Alten ist. Das sind Wahrheiten, die waren den Alten ganz unbekannt. Aus Gott geboren. Ein Kind Gottes. Im Alten Testament hätte nie jemand gewagt, Gott Vater zu nennen. Nicht wahr? Die Jünger haben das zum ersten Mal gehört, wenn sie Ohrenzeugen waren von einem Gebet vom Herrn Jesus. Der Herr Jesus hat natürlich immer gesagt, Vater. Klar, er war der Sohn Gottes, hat Vater gesagt. Und dann haben sie eines Tages zu ihm gesagt, Herr, lehre uns beten. Das waren doch Juden, gläubige Juden, die kannten durchaus Gebet. Die beteten zu Jahwe, nicht? Oder zu El Shaddai oder zu Gott dem Allmächtigen. Das war ihr Verständnis. Sie hätten nie gewagt, zu Gott Vater zu sagen. Ja, lehre uns beten. Und dann gab er ihnen ein Muster. Nicht, dass wir das nachbeten sollen, so auswendig gelernt. Er gab ihnen ein Muster. Und da war schon unser Vater in dem Himmel. Nicht? Hast du schon mal so gebetet? Vater? Hast du so ein Verhältnis zu Gott, dass du einfach sagst, Vater? Im Römerbrief heißt es, dass sein Geist zeugt mit unserem Geist, dass wir Kinder Gottes sind. Und wir rufen, Abba, Vater. Und das ist ja so schön, das Wort Abba, wenn ich das übersetzen würde, ist ein hebräisches Wort, nicht? Oder ein aramäisches, weiß ich jetzt nicht ganz genau, aber aus dem Sprachbereich. Abba, auf Deutsch übersetzt heißt das Papa. Es sind ja genau die gleichen Vokale und Konsonanten. Nicht? Das in der arabischen Welt, die sprechen so und so weicher, die haben kein P wie wir, die haben B. Abba, A und B, diese ersten Laute, ja, eines Kindes. Also das will uns zeigen, so vertraut dürfen wir mit Gott reden. Jetzt sind wir Kinder Gottes. Ich hoffe, dass die, die wirklich an den Herrn Jesus glauben, Gott schon einmal dafür gedankt haben. Das sind ja zwei Dinge. Einmal haben wir Vergebung unserer Sünden. Gott hätte das machen können und sagen, aber Kinder, ne, also bitte, ich vergebe euch eure Sünden, aber Kinder von mir sagt er deswegen noch lange nicht. Das ist noch etwas dazu, ja? Das ist noch etwas dazu, dass wir nicht nur Vergebung unserer Sünden haben, sondern dass wir aus Gott geboren sind, seine Kinder. Jetzt sind wir Kinder Gottes. Deswegen erkennt die Welt uns nicht, weil sie ihn nicht erkannt hat. Ihn meint Gott, wahrscheinlich sogar den Herrn Jesus. Der Herr Jesus war hier und hat Gott geoffenbart. Und sie haben ihn nicht erkannt. Er kam in die Welt und die Welt kannte ihn nicht. So steht es im Johannesevangelium im ersten Kapitel. Sie haben ihn nicht erkannt. Und so wie sie den Sohn Gottes, die meisten jedenfalls, nicht wirklich erkannt haben, so haben sie auch die Kinder Gottes nicht wirklich erkannt. Vers 2. Die Welt weiß noch nicht, was wir in Zukunft sein werden. Das ist ein bisschen ein schwieriger Vers. Ich will ihn einmal lesen. Geliebte, jetzt sind wir Kinder Gottes. Und es ist noch nicht offenbar geworden, was wir sein werden. Viele meinen ja, also das wissen wir noch nicht, was wir sein werden. Aber das steht da gar nicht. Es ist noch nicht offenbar geworden, was wir sein werden. Das Wort sagt, Gottes sagt uns ganz genau, was wir sein werden. Wir wissen das schon, aber es ist noch nicht offenbar. Das heißt, es ist noch nicht demonstriert vor der Welt. Die Welt erkennt uns nicht. Aber wenn es offenbar werden wird, das wird in dem Moment sein, wenn wir mit dem Herrn Jesus aus dem Himmel kommen. Der Herr Jesus kommt ja zuerst, ich muss jetzt ein paar Dinge voraussetzen, der Herr Jesus kommt zuerst, um die Gläubigen von der Erde wegzunehmen, zu sich in den Himmel. Das ist das nächste große Ereignis, was wir als Christen erwarten. Dass der Herr Jesus wiederkommt, nicht auf die Erde, bis in die Luft. Und dann holt er uns von hier zu sich. Die Toten in Christo werden auferstehen, lebendig, 1. Thessalonicher 4, und mit den Lebenden, die ihm gehören, dem Herrn Jesus entgegengerückt werden in die Luft. Und dann bringt er uns in, da, wo er zu Hause ist. Und dann vergehen mindestens 7 Jahre. Ich will nicht auf Einzelheiten eingehen. Und dann kommt er wieder. Aber dann kommt er bis auf die Erde. Um hier als König zu regieren, 1000 Jahre. Und dann bringt er uns, die er vorher geholt hat, mit sich. Und dann wird es offenbar werden, was wir sein werden. Dann werden die anderen Menschen solche Augen machen. So große Augen. Weil wir dann offenbar werden mit ihm. Aber nochmal, das wissen wir, wissen das schon alles. Aber das ist noch nicht sichtbar. Aber das wird einmal sein. Einmal wird das offenbar werden. Für alle ganz sichtbar. Und dann heißt es, wenn es offenbar werden wird, wir ihm gleich sein werden, denn wir werden ihn sehen, wie er ist. Und werden dabei nicht vergehen. Als Johannes, der Schreiber hier, auf der Insel Patmos war, da hat er den Herrn Jesus einmal in Herrlichkeit gesehen, in richterlicher Gestalt. Dann fiel er zu seinen Füßen wie tot. Warum? Er hat das eigentlich noch nicht ertragen. Er war ihm noch nicht gleich. Er war noch in seinem irdischen Leib. Normaler Mensch, der dem Herrn Jesus in Herrlichkeit sah, und genau das ist dasselbe wie bei Paulus. Paulus fiel zu Boden und war 3 Tage blind. Diese Herrlichkeit des Herrn Jesus, die ertrug er noch nicht. Er hat ihm diese Herrlichkeit angeschaut und wurde blind dabei. Und Johannes fiel zu Boden wie tot. Warum? Weil wir haben noch unseren alten Leib an uns. Aber dann werden wir den Herrn Jesus sehen, wie er ist, und dabei nicht tot umfallen wie tot. Wir werden auch nicht blind werden, weil wir dann einen Leib haben wie er. Ich will dazu noch einen Vers lesen aus dem Philipperbrief. Philipper Kapitel 3. Vers 21, der unseren Leib der Niedrigkeit umgestalten wird zur Gleichförmigkeit mit seinem Leib der Herrlichkeit. Also wir werden einen Leib haben, wie der Herr Jesus ihn hat. Und dann mit diesem Körper können wir ihn dann anschauen, wie er ist, ohne dabei tot umzufallen, gleichsam, ohne dabei zu erblinden. Dann werden wir einen Leib haben, der seiner Herrlichkeit entspricht. Und mit diesem Leib, da werden wir mit ihm aus dem Himmel kommen. Und dann wird es offenbar werden für die Welt, was wir sein werden. Ein glorreicher Moment. Davon spricht er hier. Das sind fast Dinge, fast ein bisschen paulinisch hier. Das ist sehr nah bei Paulus, wie er hier redet. Was sonst eigentlich nicht sein Thema ist. Und dann sagt er aber noch, und das ist etwas ganz Wichtiges, jeder, der diese Hoffnung hat, hat die jeder hier im Raum? Jeder, der diese Hoffnung hat. Ist das, was jeder hier erwartet? Vielleicht haben manche gesagt, das wusste ich noch gar nicht. Ja, dann lies noch mal in der Bibel nach, da steht da wirklich, was ich euch jetzt gesagt habe. Wir haben Philipper 3, 21 gelesen. Ich kann auch 1. Korinther 15 lesen, da steht auch manches davon. Von diesem Leib, den wir dann bekommen werden. Leib der Herrlichkeit. Und wenn jemand diese Hoffnung hat, dann sagt er ja, dieser Leib, da wird keine Sünde mehr drin wohnen. Der wird herrlich sein. Dann will ich doch aber jetzt schon so entsprechend leben, wie ich einmal sein werde. Jeder, der diese Hoffnung hat, reinigt sich selbst, wie er rein ist. Wenn du wüsstest, dass der Herr Jesus morgen käme, was würdest du heute Nacht oder heute Abend noch alles tun? Würde das Wenn du wüsstest, er käme morgen, würde das bei dir jetzt irgendwie etwas auslösen, dass du sagst, oh, da muss ich aber noch ein paar Dinge ordnen. Ja, genau das ist gemeint. Genau das ist gemeint. Jeder, der diese Hoffnung hat, reinigt sich selbst. Wenn wir wirklich praktisch in der Erwartung dieser Zukunft leben, dann sagen wir, dann möchte ich aber, ja, dann möchte ich jetzt so sein, dass ich dich praktisch zwar von ihm geholt werde, aber eigentlich muss ich meine Augen so da auf den Boden richten. Ich muss sagen, Mensch, passt gar nicht mein Leben jetzt zu dem, wie ich dann einmal sein werde. Das passt einfach nicht dazu. Darum meine ich, es ist zwar ein Einschub, aber hier ganz am Ende reinigt sich wie gleich, wie er rein ist, da kommen wir wieder Richtung praktische Gerechtigkeit. Nicht? Das hängt wieder mit praktischer Gerechtigkeit zusammen. Dann Vers 4, jetzt kommt er zu diesem Thema Gerechtigkeit zurück. Jeder, der die Sünde tut, tut auch die Gesetzlosigkeit, und die Sünde ist die Gesetzlosigkeit. Luther hat hier wirklich falsch übersetzt. Ich weiß nicht, ob das in der heutigen Einheitsübersetzung verbessert worden ist. Luther hat hier ursprünglich übersetzt, jeder, die Sünde ist die Gesetzesübertretung. Übertretung. Und das ist aber das Falsche, ist nicht, keine korrekte griechische Übersetzung. Gesetzesübertretung und Gesetzlosigkeit sind zwei verschiedene Dinge. Gesetzesübertretung heißt, da ist ein Gesetz und ich übertrete das. Gesetzlosigkeit heißt, ich schere mich überhaupt nicht um Gesetz. Ich bin los vom Gesetz. Über mir steht kein Gesetz. Ich bin mein eigenes Gesetz. Ich bin der Herr. Das heißt, überhaupt kein Gesetz anerkennen. Sonst, wenn Sünde Gesetzesübertretung wäre, nur Gesetzesübertretung, dann würde ja, wenn es kein Gesetz gäbe, auch keine Sünde geben. Aber bevor das Gesetz vom Sinai war, gab es durchaus Sünde. Gab Sünde. Gesetzlosigkeit, das heißt, letzten Endes Gott als Autorität, der über mein Leben zu bestimmen hat, ablehnen. Das ist Gesetzlosigkeit. Das ist zutiefst Sünde, zu meinen, ich kann etwas tun, ohne dass Gott dazu etwas zu sagen hat. Der Mensch der Sünde, das ist der Antichrist, der duldet keine Autorität über sich. Er macht sich selbst zu Gott nicht. Das ist dann der Gipfel. Das ist dann der Gipfel der Gesetzlosigkeit. Keine Ordnung über sich anerkennen. Und Gott ist der Gebieter aller Menschen. Und die das leugnen, das sind die Gesetzlosen, die sich keiner Ordnung Gottes unterwerfen wollen. Und das ist im Prinzip die Sünde. Das ist, was uns Vers 4 sagt. Dann Vers 5. Ein wunderbarer Vers. Und ihr wisst, dass er offenbart worden ist. Er, das ist der Herr Jesus. Damit er unsere Sünden wegnehme. Und Sünde ist nicht in ihm. War der einzige Mensch auf der Erde. Der einzige Mensch, in dem keine Sünde war. Man könnte noch eine kleine Klammer machen. Adam vor dem Sündenfall, würde ich auch sagen, Sünde war nicht in ihm, kann man nicht sagen, nicht? Da war es noch nicht so, aber sobald er in Sünde gefallen war, war es vorbei. Und alle Menschen, die von Adam abstammen, das tun wir alle. In uns ist alle Sünde, diese Fähigkeit zu sündigen. Nur in einem Menschen war sie nie. In dem Sohne Gottes. Sünde war nicht in ihm. Wir lesen drei Dinge von ihm, dass Sünde nicht in ihm war, dass er keine Sünde tat, das sagt Petrus, und dass er Sünde nicht kannte. Und das Kennen meint natürlich nicht, aber dass er Jesus nicht gewusst hätte, was Sünde ist, das wusste er ganz genau. Aber nicht kannte als etwas, was er praktiziert. Und er ist offenbart worden in dieser Welt, er ist Mensch geworden, um die Sünde abzuschaffen. Ja, und dann haben wir in den Versen 6 bis 10, das möchte ich jetzt nicht im Einzelnen hervorheben, diese ganz oder klare Unterscheidung zwischen den Kindern, die Kinder Gottes genannt werden und die Kinder des Teufels genannt werden. Möchte ich aber im Einzelnen nicht weiter darauf eingehen, weil uns die Zeit sonst davonläuft. Das war das erste Kennzeichnen eines Kindes Gottes, praktische Gerechtigkeit, abstehen von der Sünde. Und dann in den Versen 11 bis 18 haben wir nun das zweite Kennzeichen, und das ist das, was wir schon auch in Kapitel 2 hatten, in den ersten beiden Absätzen, das ist die Bruderliebe. Die wird uns in Vers 11 beschrieben. Denn dies ist die Botschaft, die ihr von Anfang an gehört habt, dass wir einander lieben sollen. Nachher kommt ein Vers, ich will ihn mal vorziehen, der mir sehr wichtig ist. Vers 14. Wir wissen, dass wir aus dem Tod in das Leben hinübergegangen sind, weil wir die Brüder lieben. Es gab eine Zeit in meinem Leben, da war nicht alles, ist auch heute nicht alles in Ordnung, aber da war viel in Unordnung in meinem Leben. Da war wenig praktische Gerechtigkeit, da waren Sünden in meinem Leben. Also ich war schon ein Kind Gottes. Aber es waren Dinge, die nicht in Ordnung waren. Und dann kam der Teufel und hat mir gesagt, du bist überhaupt kein Kind Gottes. Er kam so mit zu stellen, ja, jeder, der die Gerechtigkeit tut, ist aus Gott und du tust sie nicht, also du bist nicht wirklich wiedergeboren. Das passt alles nicht. Und dann bin ich auf diesen Vers gestoßen, dass der aus Gott geboren ist, der die Brüder liebt. Und dann habe ich aber gedacht, dem habe ich wirklich dem Teufel gesagt, das stimmt nicht, du lügst mich an. Ich habe die Brüder lieb. Und das war auch so. Ich hab die Geschwister, die Glaubensgeschwister, ich hatte manche Mängel in meinem Leben. Aber das wusste ich, ich habe meine Geschwister lieb. Von Herzen. Und dann habe ich gesagt, ja, das sind einfach Familienbande. Warum habe ich dich lieb? Weil du ein Kind Gottes bist. Sonst kenne ich dich kaum. Da ist eine Liebe da zu den Kindern Gottes. Das kann die Welt nicht erklären. Das war so augenfällig einmal, ich habe vielleicht das hier schon mal erzählt, manchen. Ich hatte einen Schüleraustausch in Südfrankreich. Ich war dort zum ersten Mal und wir konnten dort, meine Frau konnte mitfahren und konnten dort auch die christliche Gemeinde dort besuchen. Wir wurden von den gläubigen Geschwistern dort eingeladen und als dann die Zeit zu Ende war, dann sind wir von den Geschwistern an den Zug gebracht worden. Und ich hatte noch eine Kollegin von mir aus der Schule, war auch noch mitgefahren und sie war bei Lehrerkollegen untergebracht. Nun ist das ja in Frankreich üblich, mit Küsschen links und Küsschen rechts sich zu verabschieden. Das ist etwas, da sind die etwas freier als wir Deutschen. Und so wurde dann meine Lehrerkollegin von den Kollegen da aus Frankreich auch verabschiedet. Und dann haben die Geschwister meine Frau und mich verabschiedet. Und dann hat die Kollegin nachher im Zug mich gefragt, Herr Zielfeld, was war das? Das war doch nicht Küsschen links und Küsschen rechts. Woher kannten Sie diese Leute schon? Die müssen Sie ja schon Jahre kennen. Nein, sage ich, die kenne ich seit 2 Wochen erst. Und dann konnte ich ihr sagen, was das waren, Kinder Gottes, nicht? Und das hat sie als Ungläubige gemerkt, dass da eine Beziehung war, wo sie außen vor stand. Aber gemerkt hat sie das, diese Liebe untereinander. das ist etwas ganz, ganz Großes, dass wir eine Familie sind. Man sagt manchmal, Blut ist dicker als Wasser. Aber ich weiß etwas, was tiefer geht. Selbst als die Blutsverwandtschaft ist die Liebe zu den Heiligen. Die geht noch tiefer. Es ist natürlich schön, wenn die Dinge zusammentreffen. Wenn Blutsverwandtschaft und dass auch Geschwister im Herrn sind, das ist doppelt schön, nicht? Aber sonst, das ist wirklich noch mehr als Blutsverwandtschaft. Wahre Bruderliebe. Und dann wird ein Negativbeispiel gebracht, was das krasse Gegenteil von Bruderliebe war, Kain. In den Versen 13 bis 15 haben wir wieder diese Schwarz-Weiß-Licht, Hass und Liebe einander gegenübergestellt. Und in Vers 16 bis 17 haben wir den höchsten Beweis der Liebe. Hieran haben wir die Liebe erkannt, dass er für uns sein Leben hingegeben hat. Auch wir sind schuldig, für die Brüder das Leben hinzugeben. Also er ist wieder das große Vorbild, der Herr Jesus, in der Hingabe seines Lebens für uns. Aber wir sind schuldig. Paulus spricht von solchen, die ihren Hals für ihn preisgegeben haben. Das heißt, sie haben ihn beschützt, unter dem Risiko, selbst ihr Leben zu verlieren. Das war Bruderliebe. Ja, und dann zeigt sich die Liebe eben nicht in Worten, sondern in Taten, Vers 18. Darüber schreibt Jakobus auch etwas in seinem Brief, über diese praktische Liebe, und sagt auch da, dass das nicht mit Worten allein getan ist. Ja, und dann haben wir ein weiteres Kennzeichen von Kindern Gottes, dass die ersten beiden, also praktische Gerechtigkeit und Bleiben in der Liebe, sind mehr Dinge vielleicht, wo wir sagen, ja, da mangelt es uns manchmal daran. Aber da wird auch was gleichsam von uns gefordert. Es wird von uns gefordert, praktische Gerechtigkeit zu tun. Und es wird von uns gefordert, Liebe gegenüber dem Bruder zu haben. Aber hier ist etwas, das wird nicht gefordert von uns, Freimütigkeit. Das wird uns geschenkt. Freimütigkeit zu Gott. Das ist etwas ganz Großartiges. Das hat man nur, weil Gott alles das hinweggetan hat zwischen uns und ihm, was diese Freimütigkeit wegnimmt. Nicht? Wir haben dieses Thema Freimütigkeit ganz auch in einem anderen Sinn, zwar ein bisschen im Hebräerbrief. Da heißt es, da wir nun Brüder Freimütigkeit haben zum Eintritt ins Heiligtum. Nicht? Wir müssen uns vorstellen, der jüdische Priester, der hatte keine Freimütigkeit, ins Heiligtum einzutreten. Gott hatte gesagt, nur der Hohepriester durfte einmal im Jahr in das Allerheiligste kommen, nur mit Blut, das er auf die Bundeslade einmal sprengte und siebenmal vor die Bundeslade, und dann ist er ganz schnell gleichsam wieder rausgegangen. Er hat nur Sühnung getan im Allerheiligsten und dann ist er wieder rausgegangen. An einem Tag, dem großen Versöhnungstag, 3. Mose 16, wird das beschrieben. Aber sonst hatte er keine Freimütigkeit. Es gab mal einen König, der glaubte, Freimütigkeit zu haben. Der König Uzzia. Der dachte, ich bin auch König, ich kann doch wohl ins Heiligtum gehen. Ist er reingegangen. Das war nicht Freimütigkeit, das war Dreistigkeit. Und er ist herausgekommen, aussätzig, von Gott geschlagen. Weil Gott hatte das noch nicht erlaubt. Und er hat einfach die Dreistigkeit besessen, das zu tun. Und er ist bis an sein Lebensende aussätzig geworden. geworden und geblieben. Aber dann wissen wir, als der Herr Jesus starb, in dem Moment, wo er starb, da riss der Vorhang im Tempel von oben bis unten. Womit Gott andeutete, jetzt ist der Zugang zu mir frei. Jetzt ist Freimütigkeit da. Ich kann zu Gott kommen. Nichts mehr. Gott sagt nicht, bleib draußen oder bleib bitte Abstand, gebührenden Abstand. Nicht? Wir wissen so damals vor großen Potentaten, vor großen Fürsten, nicht? Da konnte man vielleicht auf 5 Meter Entfernung hinkommen, dann so auf den Boden gekrochen, nicht? Aber näher durfte man wohl kaum kommen. Ja? Dann war die Wachen des Königs, die links und rechts standen, die waren dann aber schon in Lauerstellung. Ja? Also nur in einem gewissen Abstand, dann musste der König einem das, wie bei der Esther, nicht, das Zepter entgegenstrecken. Und dabei war das seine eigene Frau. Selbst die konnte nicht einfach zu dem König kommen, wann sie wollte. Seine eigene Frau nicht. Da musste er das Zepter entgegenstrecken, das hieß, du kannst kommen. Wenn das nicht gezeugt wird, dann bleib bitte da. Auf Abstand. Aber das ist genau, sagt Gott, nein, wir haben Freimütigkeit. Wunderbare Tatsache. Ja. Freimütigkeit auch im Gebet. Vers 23 ist so eigentlich, wenn wir vorhin sagten, ja, was sind denn so die Gebote? Ist das, du sollst dir kein Bild und Gleichnis machen, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht lügen, du sollst nicht begehren deines nächsten Frau, du sollst kein falsches Zeugnis geben. Ist das alles gemeint, also die 10 Gebote? Nein. Hier haben wir es in Vers 23. Und dies ist sein Gebot, dass wir an den Namen seines Sohnes Jesus Christus glauben und einander lieben, wie er uns, das ist der Herr Jesus, sein Gebot gegeben hat. Das ist das Gebot. Ganz schlicht. Glaube an den Herrn Jesus, das ist die vertikale Linie, und Liebe zu den Brüdern, das ist die horizontale Linie. Das ist das Gebot. Und wenn wir diese so halten, dann bleiben wir in ihm. Ich muss leider ein bisschen schneller machen. Und dass er in uns bleibt, das ist dadurch klar, dass er uns den Heiligen Geist gegeben hat. Ja, dann werden sie noch einmal aufgefordert, nachdem er ihnen also hier die klaren Kennzeichen vorgestellt hat, woran man unterscheiden kann, ob jemand echt ist oder nicht. Man kann das, was er sagt, auf einen Prüfstein geben, und wenn diese Prüfung dann negativ ausfällt, dann muss man diese Leute ablehnen, die da auf christlichem Gebiet etwas verkündigen. Und das fasst er jetzt noch einmal zusammen in Kapitel 4, 1 bis 6, das Prüfen der Geister. Er ermahnt erstens zur Vorsicht. Geliebte, glaubt nicht jedem Geist, sondern prüft die Geister, ob sie aus Gott sind. Als Paulus zum ersten Mal nach Beröa kam, er war vorher in Thessalonich gewesen, zuerst in Philippi, dann in Thessalonich, er bewegte sich auf Athen zu, von Mazedonien runter nach Süden, dann kam er nach Beröa. Und da heißt es, die in Beröa waren edler als die in Thessalonich. Denn das, was er sagte, sie prüften anhand der Schriften, ob es sich also verhielte. Der Paulus hat da denen Dinge verkündigt, und die hatten die Bibel, das Alte Testament, haben nachgeschlagen. Stimmt. Sie haben also nicht einfach gesagt, was der sagt, wird schon stimmen. Nein, die hatten die Bibel, das, was bis dahin geschrieben war, das Alte Testament. Und er hat ihnen ja aus den Schriften bewiesen, dass Jesus der Christus ist. Aus den Schriften, oder die hatten sie selbst, dann konnten sie mal nachlesen. Ja, stimmt. Wunderbar. Und das müssen wir auch tun. Das müsst ihr tun, wenn ihr eine Predigt hört. Dann solltet ihr immer die Bibel dabei haben. Und wenn euch da was komisch vorkommt, ja, dann sollte er natürlich, vielleicht habt ihr das noch nie gehört, es kann ja trotzdem richtig sein, aber dann daheim nachlesen. Das ist da wichtig, daheim nachlesen, prüfen. Ist das wahr? Und wenn ihr dann das bestätigt, findet im Wort Gottes gut. Wenn aber nicht, wenn das Gegenteil dasteht, ja, nicht gut, ne? Dann ablehnen. Das ging so weit im zweiten Brief, das wird dann nächstes Mal euch ja gesagt werden, kommt ja der zweite und dritte Brief, da waren Wanderprediger, nicht? Und wenn dann jemand Christus nicht so richtig verkündigte, oft wurden diese Wanderprediger von Christen aufgenommen in die Häuser, zum Übernachten, zum Essen, ja, zu der Mahlzeit. Und wenn der aber die falsche Lehre brachte, dann wurde der Frau gesagt, nimm ihn nicht auf in dein Haus. Nimm ihn nicht auf. Wenn die Lehre nicht in Ordnung war, nimm ihn nicht auf. Also es war Vorsicht. Dann nennt er die Kennzeichen in Vers 2 und 3 des Geistes Gottes und des Geistes des Antichristen. Ein sehr einfaches Kennzeichen ist auch folgendes. Also hier wird als Kriterium eine ganz Grundwahrheit genommen, dass der Herr Jesus im Fleisch gekommen ist. Das heißt, dass er vorher existierte. Du hast nicht vor deiner Geburt existiert. Also gut, im Leib deiner Mutter hast du existiert, ja? Klar, vom Moment an der Zeugung war unser Keim da. Aber vorher haben wir nicht existiert. Vor unserer Zeugung haben wir nicht existiert. Aber der Herr Jesus hat vorher existiert. Ist der ewige Sohn Gottes. Und wer das nicht bringt, da wird gesagt, das ist schon die Lehre des Antichristen. Als ich in der ersten Schule, wo ich als Assessor hinkam, damals, nachdem ich das Referendariat beendet hatte, da gab es einen Schülerbibelkreis und ich bin in diesen Schülerbibelkreis gegangen dann als Lehrer und da fiel mir beim ersten Mal, ich habe nichts gesagt, ich habe gesagt, ich bin ein Lehrer von euch und von der Schule hier und ich bin auch Christ und ich möchte mal hier euch einfach zuhören. Ich habe einfach zugehört, was die da so machten und dann hatte ein junger Schüler, boah, der war so 16, 17, der hatte so das Sagen in der Runde, merkte man ganz deutlich. War den anderen weit überlegen, an Redegewandtheit, auch an Wissen. Aber irgendwo klingelten bei mir die Alarmglocken. Da waren so ein paar Ausdrücke, die gefielen mir ganz und gar nicht. Und dann habe ich ihn danach mal auf dem Pausenhof habe ich ihn angesprochen. Er hat gesagt, du hast da das und das gesagt. Ich möchte dich nochmal auf was fragen bezüglich dieser Sache und dieser Sache. Und da ging es genau um dieses hier. Und dann hat er gesagt, nein, der Herr Jesus, der war ein gerechter Mensch und durch den Heiligen Geist, nein, die Maria hat sich mit dem römischen Soldaten eingelassen und fertig. Ja? Das war aber der die leitete den Schülerbibelkreis. Und dann habe ich ihm gesagt, die sind Verse hier vorgelesen. Und habe ihn gebeten, er sagt, du kannst in den Schülerbibelkreis weiterkommen, aber den Mund machst du dort nicht mehr auf. Er kam dann nicht mehr, blieb als Schüler übrigens sehr korrekt zu mir, hat ein gutes Verhältnis. Und die anderen Schüler haben nachher gesagt, Herr Ziefeld, wir haben immer gedacht, irgendwas ist komisch an dem. Wir haben es aber nie genau gewusst, was. Es war genau die Sache. Er hat also die ewige Existenz des Sohnes Gottes geleugnet. Und das ist jetzt ein Extrembeispiel von diesem Geist des Antichristen. Ja, dann haben wir den Sieg des Glaubens in Vers 4. Ihr seid aus Gott Kinder und habt die Welt überwunden. Nein, und habt sie, Entschuldigung, die Antichristen überwunden, nicht die Welt, habt sie überwunden, weil der, der in euch ist, größer ist als der, der in der Welt ist. der in euch ist, das ist der Heilige Geist, der in diesen Kindern Gottes war. Und sie hatten diese falschen Lehrer überwunden. Und der Geist, der aus den falschen Lehrern sprach, das war natürlich der Geist von unten. Der in der Welt ist, ist letzten Endes Satan, der Fürst dieser Welt, der hinter all dem steht. Ja, und dann haben wir noch ein weiteres Kennzeichen des Geistes der Wahrheit und des Irrtums, das ist auch ganz interessant. Sie sind aus der Welt, diese falschen Lehrer, sie sind aus der Welt, deswegen reden sie aus der Welt und die Welt hört sie. Die Welt hört sie. Das finden die ganz toll, die klatschen Beifall. Die Welt klatscht Beifall zu den Irrlehrern. Sie finden das toll. Ein Bultmann, der hat sich später wahrscheinlich sogar noch bekehrt auf seinem Totenbett. Aber was er vorher gelehrt hat, das fand begeisternde Anklang. Die aus der Welt haben die gehört, fanden die ganz toll. Immer wenn es gegen Christus ist, ist das immer ganz toll. Das ist ganz toll. Wir sind aus Gott. Damit wir, scheint es mir, meint der Apostel jetzt wieder nicht alle Gläubigen. Das stimmt zwar in Bezug auf alle Gläubigen, aber ich glaube, es scheint mir, er meint wieder die Apostel. Wir sind aus Gott. Wer Gott erkennt, hört uns. Darum meine ich, ist die Apostel gemeint. Also die, die verkündigt haben, nicht? Und die, die auch aus Gott sind, die hören das. Und wer nicht aus Gott ist, hört uns nicht. Das ist, ich denke, das ist wieder Johannes 10, nicht? Meine Schafe hören meine Stimme. Nicht wahr? Das war ja so in einem jüdischen Schafhof. Da waren Schafe von verschiedenen Hirten. Und wenn jetzt der Hirte kam, dann hat der Türhüter, kannte den, ah ja, das ist ein Hirte, dem gehören die und die Schafe da, hat ihn reingelassen. Und dann hat der Hirte gerufen. Seine Schafe. Der hat laut gerufen. Aber er hat ja nicht die Schafe mit, der hat nicht mit Namen angetroffen. Ich weiß ja nicht, er hat ihnen keinen Namen gegeben, den 100 Schafen, nicht? Nur, die haben seine Stimme gekannt. Gehört haben natürlich, wenn der laut gerufen hat, haben alle Schafe. Die einen, die haben aber nur einen Kopf hochgetan und wieder runtergetan, ne? Das interessierte die nicht. Das waren nicht ihr Hirte. Die haben den zwar akustisch gehört, aber das waren nicht ihr Hirte. Die sind nicht aufgestanden, die sind einfach liegen geblieben. Aber die anderen Schafe, die dem Hirten gehörten, die haben die Stimme gehört. Zack, zack, aufgestanden und hinter ihm her. Meine Schafe hören meine Stimme. Die anderen haben es auch gehört, wahrgenommen. Konnten aber nichts mit anfangen. Nein, die Welt, die Ungläubigen hören auf die Stimmen, die von diesem Hintergrund kommen. Und die Gläubigen hören auf die Stimme, die von Gott kommt. Das ist das Normale. Johannes schildert immer das, was normal ist, was gesund ist. Und das ist ein weiteres Kennzeichen. Die Thessalonicher, nicht, die hatten auch zum Beispiel erkannt, dass das, was Paulus sagt, dass das Worte Gottes waren. Das haben sie erkannt. So als solches, sie haben es aufgenommen, nicht als Worte von Paulus, sie haben es aufgenommen als Worte Gottes. Das waren wieder solche, die die richtigen Ohren hatten. Ja, und jetzt, wo wir bei dem Thema auch sind, Bruderliebe, jetzt kommt dieser wunderbare Abschnitt, die Liebe Gottes. Ab Vers 7. Geliebte, lasst uns einander lieben. Wie oft haben wir das jetzt schon in diesem Brief gehört? Denn die Liebe ist aus Gott. Und jeder, der liebt, ist aus Gott geboren und erkennt Gott. So wie es früher geheißen hat, jeder, der die Gerechtigkeit tut, ist aus Gott. Heißt es jetzt, jeder, der liebt, ist aus Gott. Weil das die beiden Kennzeichen des Gläubigen sind. Und dann dieser wunderbare Vers 9. Hierin ist die Liebe Gottes zu uns offenbart worden, dass Gott seinen eingeborenen Sohn in die Welt gesandt hat, damit wir durch ihn leben möchten. Das ist das Erste. Und dann in Vers 10 das Zweite. Hieran ist die Liebe nicht, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt hat und seinen Sohn gesandt hat als Sühnung für unsere Sünde. Merken wir zwei Dinge? Gott hat seinen Sohn gesandt, dass wir durch ihn leben möchten. Und Gott hat seinen Sohn gesandt, dass wir durch ihn Sühnung der Sünden haben. Das sind zwei verschiedene Dinge. Darum sage ich ja, wir haben zwei Dinge von Gott bekommen. Wir haben nicht nur die Vergebung unserer Sünden bekommen, wir haben auch Leben aus Gott bekommen. Leben. Wir sind aus Gott geboren, wir sind seine Kinder und das ist etwas Zweites. Hier haben wir das in den Versen 9 und 10, haben wir auch beide Aspekte. Den Aspekt der Sündenvergebung, hier ist wieder Sühnung da, will aber jetzt nicht weiter darauf eingehen. Und aber auch den Aspekt, dass wir Leben bekommen haben. Wir haben nicht nur Vergebung der Sünden, wir haben auch Leben bekommen. Und für beides hat Gott seinen Sohn gesandt. Seinen eingeborenen Sohn. Den einzigen, den er hat. Und darin hat sich die ganze Liebe Gottes gezeigt. Nicht, dass wir Gott geliebt haben, da denke ich an die Stelle in Römer 5, nicht? Wo es heißt, dass wir Feinde Gottes waren. Feinde Gottes. Das war das Gegenteil von Liebe zu Gott. Und wir waren Feinde Gottes. Aber als wir noch Feinde waren, da hat er uns schon geliebt. Aufruf zur Bruderliebe. Immer wieder dieser Prüfstein, wer nicht liebt, hat Gott, der Liebe ist, da fehlt das Komma, nicht erkannt. Und Gottes Liebesbeweis in der Sendung seines Sohnes. Und wir hatten gesehen, in zweifacher Hinsicht, er hat ihn gesandt, damit wir Leben haben möchten, und er hat ihn gesandt, damit die Sünden gesühnt wurden. Dann Gottes Liebe in uns vollendet, die Verse 11 bis 16. Liebe ist unsere Pflicht. Gottes Liebe in uns. Wir hatten vorher schon gesehen, dass, ich denke jetzt an diesen Vers, da hatten wir schon mal, dass etwas vollendet ist in uns und jetzt haben wir es wieder, dass die Liebe Gottes in uns vollendet ist, wenn wir auch die Brüder lieben. Will das jetzt. Dann haben wir in Vers 13 die Gabe des Heiligen Geistes. Hieran erkennen wir, dass wir in ihm bleiben und er in uns, dass er uns von seinem Geist gegeben hat. Dann haben wir noch einmal die Sendung des Sohnes in den nächsten Versen. Der Vater hat den Sohn gesandt als Heiland der Welt. Wisst ihr, wo das zum ersten Mal steht? Heiland der Welt. In den Evangelien, als er Jesus in Samaria ist. Und da ist ja diese Frau am Jakobsbrunnen und dann geht sie ja in die Stadt und sagt zu ihnen, der Mann hat mir alles gesagt, was ich getan habe. Ist das der Christus? Und dann kommt der Jesus selbst in die Stadt und am Ende sagen sie, wir glauben nicht mehr um deiner Worte willen. Wir glauben aufgrund dessen, was er gesagt hat. Und er ist der Heiland der Welt. Da sagen wir das zum ersten Mal, sagen das Menschen von ihm, der Heiland der Welt. Und das ist sehr schön, die Samariter wurden ja von den Juden verachtet, weil sie waren ja keine Juden. Sie waren ja da in das Land hinein importiert worden, hatten zum Teil jüdische Religion angenommen, zum Teil aber auch noch Götzenglauben, so ein Gemisch war das. Die wurden von den Juden nicht einmal gegrüßt. Darum sagt ja diese Frau am Anfang, du, der du ein Jude bist, bittest von mir, der ich eine Samariterin bringe, um etwas zu trinken? War sie ganz verdutzt, dass ein Jude das Gespräch mit ihr suchte? Und dann sagen sie, ja, wenn da jemand ist, der jetzt sich nicht nur um die Juden kümmert, sondern auch um uns, das ist der Heiland der Welt. Ja, das ist der Herr Jesus, der Heiland der Welt. Ist uns das klar? Ist auch der Heiland der Türken, nicht? Ist auch der Heiland der Chinesen, der Indianer. Und ich bin so dankbar, dass es immer wieder Missionare gegeben hat, denen das einfach auf dem Herzen wichtig war, dass er nicht nur der Heiland der Weißen ist, dass er der Heiland der Welt ist. Und jetzt haben wir heute ja viele aus anderen Ländern in unserem eigenen Land. Ich hoffe, dass wir keine Nationalisten sind. Das ist eines Christen unwürdig, absolut unwürdig. Stolz zu sein, dass man Deutscher ist. Ich will nicht das Deutschen schlecht reden. Aber Entschuldigung, ich bin ein Himmelsbürger. Und Gott hat den anderen mit anderer Hautfarbe und mit anderer Herkunft ganz genauso lieb wie den Deutschen. Und natürlich habe ich ihn auch so lieb. Ist er mir auch so wertvoll? Oder machen wir doch einen Bogen um die? Er ist der Heiland der Welt. Lasst uns auch nicht zu schnell aufgeben, wenn sie eine andere Religion haben. Sagen, das sind alles Muslime, da kommen wir so und so nicht dran. Dann hätte Paulus gesagt, das nur lohnt gar nicht. Also den Juden, die haben das Wort Gottes, denen will ich das noch verkünden. Aber den Heiden, die haben ihre Religion, da komme ich nicht dran. Warum kann ich gleich aufhören? Brauche ich nicht machen. Ja, halt hat Paulus aber dann nicht so gedacht. Die haben an Götter geglaubt, an Götzen. Und die haben sich bekehrt von den Götzen zum lebendigen Gott. 1. Thessalonicher Brief, lesen wir das. Ja, soll sich ein Muslim nicht auch bekehren können? Ist Gott nicht mächtig? Lassen wir uns verwenden. Machen wir keinen Bogen um diese Menschen. Ist der Heiland der Welt, ist nur eine praktische Sache jetzt, ja. Gottes Liebe, wie gesagt, in uns vollendet durch die Gabe des Heiligen Geistes, Gottes Liebe aber auch mit uns vollendet. Freimütigkeit am Tag des Gerichts, das ist so sehr schön. Vers 17. Hierin ist die Liebe mit uns vollendet worden, damit wir Freimütigkeit haben an dem Tag des Gerichts. Stellt euch das mal vor, ihr steht vor einem Gerichtshof. Also, ich glaube, keiner von uns geht da gerne hin, oder? Nehmen wir mal an, wir werden irgendeiner Sache angeklagt und müssen jetzt vor dem Richter stehen. Also so ein bisschen zittern würden mir die Knie, ja doch, oder? Ist uns doch nicht angenehm, wenn... Ja, ist ja schon so, wenn ich mal ein bisschen... Da kommt eine Kelle vom Polizisten, nicht? Und ich gucke schön auf den Tacho und weiß genau, warum der gerade die Kelle raushält, nicht? 30 Kilometer zu schnell, oder was weiß ich. Ja, und ich sage ihm dann ganz wohl im Bauch. Nee, man weiß ja, denkt, naja, jetzt geht es nach weitem Geldbeutel, oder vielleicht ist das Papier weg, nicht? Und dann kannst du mal jetzt ein halbes Jahr nicht fahren. Also, ist schon unangenehm, ist ganz klar, nicht? Und hier Freimütigkeit, in Vers 17. Damit wir Freimütigkeit haben an dem Tag des Gerichts. Der Herr Jesus ist Richter, aber er ist unser Retter. Wir müssen alle vor dem Richterstuhl des Christus offenbar werden. Aber der dort auf dem Richterstuhl sitzt, das ist mein Heiland. Habe ich keine Angst. Ich habe keine Angst. Wir brauchen keine Angst haben. Wunderbare Tatsache, das verstehen wir. Da ist die, wer sich noch fürchtet, Furcht ist nicht in der Liebe, sagt Gottes Wort. Furcht ist nicht in der Liebe. Wer sich noch fürchtet, ist in der Liebe nicht vollendet. Der hat noch nicht verstanden, wie sehr Gott ihn liebt. Das ist Vers 18, ich glaube, gerade der nächste, nicht? Die vollkommene Liebe treibt die Furcht aus, denn die Furcht hat Pein. Wer sich aber fürchtet, ist nicht vollendet in der Liebe. Das meint nicht, das ist jemand, der noch nicht vollkommen andere liebt, sondern ist gemeint, der hat die Liebe Gottes noch nicht ganz erfasst. Wenn er das erfasst hätte, was die Liebe Gottes ist, dann hätte er keine Furcht mehr. noch einmal der, das Gericht über meine Sünden hat der Herr Jesus getragen. Der wird mich nie mehr dafür verdammen, nie mehr. Er ist dafür von Gott verlassen worden. Ich gehe frei aus. Ja, und dann haben wir die Quelle und die Wirkung der Liebe in Vers 19. Wir lieben, weil er uns zuerst geliebt hat. Also die Quelle ist Gott und die Wirkung ist, dass auch wir jetzt lieben. Geschwister, das ist eigentlich was ganz Großartiges. Wir wissen, dass Menschen, die selbst nie Liebe erfahren haben, ich meine jetzt zum Beispiel im Elternhaus, sowas gibt es ja leider, die sind in den meisten Fällen auch selbst unfähig, andere zu lieben, weil sie selbst nie Liebe erfahren haben oder fast keine Liebe. Aber ein Kind Gottes, selbst wenn es, sagen wir, im Elternhaus vielleicht keine Liebe erfahren hat oder wenig Liebe, ein Kind Gottes hat die Liebe von Gott erfahren. Und wer das wirklich tief von dieser Liebe beeindruckt ist, der ist nun wirklich frei, andere zu lieben. Wisst ihr, es ist ja, jeder Mensch braucht Liebe. Ist einfach so. Ich meine jetzt mit Liebe nicht Sexualität, ja, sondern ich meine wirklich Anerkennung, Wertschätzung, geliebt sein. Das wünscht jeder Mensch. Und solange er da noch Mangelerscheinungen hat, wird er immer nach dieser Liebe gieren. Wird vielleicht falsche Wege einschlagen dazu, das ist möglich, aber es geht ihm darum, er will geliebt sein, anerkannt sein, geschätzt sein. Und er ist noch gar nicht frei für andere, weil er immer selbst noch haben will. Er guckt, dass er es endlich mal kriegt. Aber jemand, der sich von Gott geliebt weiß, der weiß sich so sehr angenommen, dass er sagt, jetzt, ich bin so völlig geliebt, jetzt bin ich frei, andere zu lieben. Ich muss nicht mehr selbst nach Liebe gieren. Ich muss nicht mehr selbst dafür sorgen, dass ich nun meinen Teil kriege. Ich habe meinen Teil. Gott hat mich so geliebt. Und jetzt bin ich frei, andere zu lieben. Nur jemand, der wirklich in der Liebe Gottes alles Genüge gefunden hat, ist wirklich frei, nun selbst zu lieben. Weil er nichts mehr sucht in diesem Sinne. Er hat es gefunden, die wahre Liebe in Gott. Das ist, meine ich, dieser Vers. Wir lieben, weil er uns zuerst geliebt hat. Dann noch immer wieder der Gegensatz Bruderhass und Bruderliebe. Nun kommen wir noch ganz kurz. Bis 8 Uhr habe ich Zeit. Ja. No, no. Es gibt auch ein gewisses Aufnahmevermögen. Gut. Kommen wir zu dem letzten Abschnitt, dem 5. Kapitel. Da geht es hier, ich sagte ja schon, Kapitel 1 und 2, mehr Gott als Licht, mit diesem Einschub, die Familie Gottes und das, die Wachstumsstufen. Kapitel 3 und 4, Gott ist Liebe und wir sollten auch Bruderliebe erweisen. Ich sage nicht, dass das Bruderliebe alles ist. Wir sollen auch den Sünder lieben, ja. Aber Johannes hat immer die Familie Gottes im Blickwinkel. Und darum beschränkt er sich auf diesen Aspekt der Liebe derer, die auch aus, zu denen, die auch aus Gott geboren sind. Wir haben zuerst die Glaubenskraft. Jeder, der glaubt, dass Jesus der Christus ist, ist aus Gott geboren. Und jeder, der den liebt, der geboren hat, liebt auch den, der aus ihm geboren ist. Ein ganz einfacher Vers. Jeder, der glaubt, dass Jesus der Christus ist. Übrigens, ich bin überzeugt, dass die meisten hier im Raum weitaus mehr glauben als nur das. Das ist nicht viel. Ich will euch mal ein anderes Wort einsetzen. wenn ihr statt Christus mal Messias einsetzt, das ist übrigens dasselbe Wort, Messias ist nur aramäisch bzw. hebräisch und Christus ist griechisch, der Gesalbte heißt das einfach. Seht ihr, wenn ein Jude damals glaubte, dass der Herr Jesus, der da unter dem Volke war, dass das der Messias ist, der Gesalbte, den Gott verheißen hatte. Wenn er das glaubte, dann war er aus Gott geboren. Das ist nicht viel, ne? Nathanael, der sagt, du bist der Christus, der Sohn Gottes. Du bist der Mann von Psalm 2, du bist der König Israels, sagt er. Du bist der König Israels, der Sohn Gottes. Ende von Johannes Kapitel 1. Der war aus Gott geboren. Jeder, der glaubt, dass Jesus der Messias ist, ist aus Gott geboren. Dass wir kennen mehr noch von dem Herrn Jesus, als nur, dass er der Messias ist. Wir wissen mehr. Aber selbst dieses, soll man sagen, das Wenigste, zu glauben, dass er der verheißene Messias ist, eine solche Person ist schon aus Gott geboren. Und dann wird gesagt, ja, dass ich liebe nicht nur aus dem ich geboren bin, sondern ich liebe auch den, der auch aus ihm geboren ist. Das ist wieder die Bruderliebe, nicht? Die Liebe zu den Geschwistern. Das ist ganz natürlich. Ja, das hatten wir. Bruderliebe geht mit der Liebe zu Gott einher. Hieran erkennen wir, dass wir die Kinder Gottes lieben, wenn wir Gott lieben und seine Gebote halten. Und hier sehen wir plötzlich, wie Liebe und Gehorsam zusammenfallen. Ja? Die Liebe zu Gott, die kann ich nur auf eine Weise äußern. Seine Gebote halten. Ich kann Gott nicht, weil, wisst ihr, meine Geschwister kann ich besuchen. Kann ein freundliches Wort zu denen sagen. Kann ihnen vielleicht auch mal eine materielle Hilfe geben. Kann mir Zeit nehmen für sie. Das alles, ich kann Gott keine materielle Hilfen geben, nicht? Und alles das kann ich Gott nicht tun. Was ich meinen Brüdern tun kann, das kann ich Gott in der Weise nicht tun. Gott ist im Himmel. Aber eins kann ich Gott tun. Ich kann seine Gebote halten. Na ja, das ist also, wie ich meine Liebe zu Gott beweise, genau in dem Punkt. In dem Punkt. Und das ist untrennbar miteinander verbunden. Hieran erkennen wir, dass wir die Kinder Gottes lieben, wenn wir Gott lieben. Das hatten wir schon, dass die Liebe zu Gott zeigt sich im Halten seiner Gebote. Und jetzt kommt, weil ich hier sagte, Glaubenskraft. Aber jetzt ist es interessant, heißt es in Vers 5. Wer ist es, der die Welt überwindet, wenn nicht der, der glaubt, dass Jesus der Sohn Gottes ist? Merken wir, das ist mehr. Vorhin haben wir gesagt, wer glaubt, dass Jesus der Christus ist, der Messias, der ist aus Gott geboren. Aber um die Welt zu überwinden, da braucht es ein bisschen mehr. Da muss ich glauben, dass er der Sohn Gottes von Ewigkeit her ist. Ja, jetzt haben wir wieder einen sehr bedeutsamen Abschnitt vor uns, nämlich das Zeugnis Gottes über das ewige Leben. Es handelt sich jetzt, es ist nicht einfach der Abschnitt, um die Verse 6 von Kapitel 5 und folgende, 6 bis 9 vorwiegend. Das ist wieder, an diesen Stellen merkt man wieder, dass leider unsere deutsche Sprache nicht so reich ist wie die griechische. Obwohl man ja sagen muss, dass der Schreiber Johannes von allen Schreibern des Neuen Testamentes mit dem geringsten Wortschatz auskommt. Ich sage nicht, dass er so einen geringen Wortschatz hatte, der Johannes, aber der Wortschatz, den er verwendet, ist bei weitem geringer als der von Petrus oder Paulus. An Verschiedenheiten von Vokabeln. Und trotzdem sind da Worte dabei, wenn ich jetzt zum Beispiel hier habe dieses Wort, dass der Herr Jesus Christus, dieser ist es, der gekommen ist durch Wasser und Blut, Jesus Christus, nicht durch das Wasser allein, sondern durch das Wasser und durch das Blut. Steht da in allen euren Übersetzungen durch? Bei allen, auch wenn jemand jetzt nicht die Elberfelder hat, durch, ja? Es sind im Griechischen verschiedene Wörter. Das kommt im Deutschen halt nicht raus. Ja?
Durchgehend in Wasser, im Blut.
Ah, das wäre falsch übersetzt für das Erste. Da steht dia und in dem anderen steht wirklich in. Das sind Feinheiten in der griechischen Sprache, das ist so schade. Die gehen unter. Also wenn nur durchgehend in ist, ist nicht meiner Meinung nach nicht korrekt übersetzt. Und durchgehend durch ist auch nicht korrekt übersetzt. Oder zumindest, ja, es sind zwei verschiedene Präpositionen im Griechischen. Und das erste, er ist erschienen durch Wasser und Blut. Das meint ganz einfach seinen Tod. Wir wissen, und darum, das ist hier so eine Stelle, wo ich sage, dieser Brief ist nach dem Evangelium geschrieben. Johannes ist der einzige Schreiber in den Evangelien, der dieses bezeugt, dass ein Kriegsknecht die Seite des Herrn Jesus, nachdem er gestorben war, mit einer Lanze durchbohrt hat und das Blut und Wasser hervorkam. Und hier am Anfang steht dia, und das meint einfach, er kam durch Wasser und Blut und meint nichts anderes, er kam durch den Tod zu uns. Letzten Endes kam er so uns nahe, indem er für uns gestorben ist. Aber dann weiter heißt es, nicht durch das Wasser allein, und da steht eben in, da steht, wie du sagst, in. Und das meint mehr jetzt ein Mittel. Wasser und Blut. Und jetzt beginnt es, symbolische Bedeutung zu bekommen. Es ist immer symbolisch. Beim ersten Mal bedeutet es einfach seinen Tod. Wasser und Blut heißt, er ist gestorben. Und dieser Lanzenstich hat das ja bewiesen. Nicht? Als sie, die Kriegsknechte kamen da ja, und als sie festgestellt haben, er ist schon gestorben, brachen sie ihm die Beine nicht. Und haben damit eine Schrift erfüllt. Kein Bein an ihm soll zerbrochen werden. Ja? Das stand in den Psalmen. Kein Bein von ihm soll zerbrochen werden. War prophetisch schon gesagt. Und das geschah dann auch. Aber dieser Lanzenstich kam noch. Blut und Wasser. Ein Beweis seines Todes. Aber Wasser und Blut hat ja auch noch eine andere tiefgehende Bedeutung. Ich denke nur an Johannes 3. Wo der Herr Jesus sagt, es sei denn, dass jemand aus Wasser und aus Geist geboren werde, so kann er nicht in das Reich Gottes eingehen. Manche meinen, das sei das Taufwasser gemeint, das ist nicht das Taufwasser gemeint. Wasser ist sehr oft in der Bibel ein Bild des Wortes Gottes. Ich will einen Beweis liefern, schlagen wir einmal auf, Epheser, Brief, Kapitel 5, Vers 26. Als von dem Herrn Jesus und seiner Braut die Rede, und da heißt es, damit er sie heiligte, sie reinigend durch die Waschung mit Wasser, jetzt kommt es, durch das Wort. Das Wasser ist ein Bild des Wortes Gottes. Und was macht man mit Wasser? Mit Wasser reinigt man. Das ist die eine, in Bezug auf das, dass wir Sünder waren, mussten zwei Dinge geschehen. Reinigung, und das geschieht durch das Wort, und Sühnung. Und Sühnung geschieht durch Blut. Darum das Blut. Das Blut ist, was Sühnung tut. Darum diese beiden Dinge. Also jetzt haben die beiden in dieser nächsten Zeile nicht durch das Wasser allein, sondern durch das Wasser und das Blut Das hat jetzt eine tiefergehende Bedeutung. Es meint nicht nur pauschal den Tod des Herrn Jesus, sondern er meint es als Mittel, was notwendig war. Das Wort Gottes zur Reinigung unserer Seele und das Blut Jesu, um Sühnung zu tun für unsere Sünden. Und dann haben wir ein drittes, das Zeugnis gibt. Das ist der Heilige Geist. Und bedenken wir, jetzt gehe ich mal wirklich auf die Jünger, bei ihnen wird das ganz augenscheinlich, dass das genau auch in dieser Reihenfolge war. Wasser, Blut und Heiliger Geist. Genau in dieser Reihenfolge. Als der Herr Jesus dort im Obersaal war und anfing, den Jüngern die Füße zu waschen, da sagt Petrus: Nimmermehr sollst du mir die Füße waschen. Der Herr Jesus sah in gebückter Haltung vor ihm und der Petrus, der meinte: Das kannst du doch nicht tun, mir die Füße waschen. Und dann sagt der Herr Jesus: Wenn ich dir die Füße nicht wasche, hast du keinen Teil mit mir. Die Fußwaschung war symbolisch gemeint. Petrus, ich muss dich reinigen. Und als Petrus das hört, kein Teil mit dem Herrn Jesus, aber das will ich aber haben. Ja, dann wasch mich ganz von oben bis unten. Dann, also ganz, ja. Und dann sagt der Herr Jesus: Jemand, der gebadet ist, hat nicht nötig, gewaschen zu werden, ausgenommen die Füße. Und dann sagt er: Ihr seid schon rein, um des Wortes willen, das ich zu euch geredet habe. Dieses Wort, das Wort Gottes, das Wort des Herrn Jesus, durch das waren sie gereinigt worden, sittlich gereinigt worden. Aber der Herr Jesus war noch nicht gestorben. Das war alles vor seinem Tod. Dieses Wort hatte sie sittlich gereinigt. Aber Vergebung der Sünden und Sühnung, das geschah nur durch das Blut. Das war das Nächste. Der Herr Jesus gab sein Leben. Es gab Freitag. Da floss sein Blut. Da gab er sein Leben. Da war Sühnung geschehen für die Sünden. Und dann Pfingsten. Darum sage ich, nacheinander. Bei den Jüngern ganz deutlich nacheinander. Reinigung durch Wasser. Versöhnung durch das Blut Jesu. Und dann kam der Heilige Geist 50 Tage, nachdem der Herr Jesus auferstanden war, kam der Heilige Geist herab. Das ist, und sie geben Zeugnis, natürlich sind das Blut und das Wasser mehr sachliche Zeugen, während der Geist Gottes wirklich ein Zeuge ist, der sprechen kann. Der Geist Gottes kann sprechen, kann reden. Er ist ein Zeuge noch in einer ganz anderen Weise wie die beiden anderen Dinge. Darum wird er meiner Meinung nach auch in Vers 6 zuerst genannt als der, der Zeugnis ablegt. Da haben wir im Ende Vers 6. Und der Geist ist es, der Zeugnis ablegt. Aber dann wird doch gesagt in Vers 7, denn drei sind es, die Zeugnis ablegen, der Geist und das Wasser und das Blut. Aber die beiden letzteren eher stumme Zeugen, aber sie sind da, während der Geist Gottes ein lebendiger Zeuge ist. Und die drei sind einstimmig. Ja, haben wir also diese drei Zeugen, Geist, Wasser und Blut. Ja. Und dann haben wir in Vers 9 und 10 das Zeugnis Gottes über seinen Sohn. Wenn wir das Zeugnis der Menschen annehmen, das Zeugnis Gottes ist größer, denn dies ist das Zeugnis Gottes, das er bezeugt hat über seinen Sohn. Wer an den Sohn Gottes glaubt, hat das Zeugnis in sich selbst. Wer Gott nicht glaubt, hat ihn zum Lügner gemacht. Und worin besteht das Zeugnis? Haben wir dann in Vers 11, dass Gott uns ewiges Leben gegeben hat. Und dieses Leben ist in seinem Sohn. Thank you. wunderbare Tatsache. Ich möchte noch da an einen Vers erinnern, wo das ein bisschen anderer Gedanke ist, aber hängt doch damit zusammen, wenn ihr mal Johannes 17 aufschlagt. Da betet ja der Herr Jesus zu seinem Vater, dieses wunderbare Gebet, wo er für uns betet, zuerst für die Apostel, dann später für alle Gläubigen. Und dann sagt dort der Herr Jesus, in Vers 2, er bittet den Vater, ihn zu verherrlichen. Und dann sagt er, damit dein Sohn dich verherrliche, so wie du ihm Gewalt gegeben hast über alles Fleisch, damit er allen, die du ihm gegeben hast, ewiges Leben gebe. Das ist jetzt ganz interessant. Das Zeugnis Gottes ist, dass wir das ewige Leben bekommen haben. Haben wir gelesen? Und das Leben ist im Sohn. Aber hier wird gesagt, dass es ja letzten Endes der Sohn selbst ist, der es gibt. Und zwar als der verherrlichte Mensch zur Rechten Gottes. Dadurch verherrlicht er den Vater, dass er das ewige Leben denen gibt, die der Vater ihm gegeben hat. Ja, und in Vers 13 von 1. Johannes 5 haben wir eigentlich das Resümee oder den Kernsatz dieses Briefes. Dies, das ist ein Resümee, nicht? Dies habe ich euch geschrieben, damit ihr wisst, dass ihr ewiges Leben habt. Wisst ihr das? Weiß das jeder hier im Raum, dass er ewiges Leben hat?
Ja.
Gut. Also wer da unsicher ist, da sind sicher nachher Geschwister da, die einer Frage, die da auf dem Gebiet ist, die ist ja äußerst wichtig. Johannes sagt, dies schreibe ich euch, damit ihr wisst, dass ihr ewiges Leben habt. Ich will noch einen Vers dazu lesen aus Johannes 10. Da sagt der Herr Jesus, Vers 28. Und ich gebe ihnen ewiges Leben und sie gehen nicht verloren in Ewigkeit. Und niemand wird sie aus meiner Hand rauben. So, wer da nicht sicher ist, ja, das muss man ganz sicher wissen. Habe ich dieses ewige Leben? Gehe ich nicht verloren in Ewigkeit? Ich weiß, auf der ersten Konferenz, internationalen Konferenz in Bukarest 1992, da waren Gläubige aus Kreisen, wo man sagte, ein Gläubiger kann wieder verloren gehen. Und wir haben den ersten Johannesbrief betrachtet. Und dann kamen wir an diese Stelle. Und ich gebe ihnen ewiges. Also an diese Stelle hier, dies habe ich euch geschrieben, damit ihr wisst, dass ihr ewiges Leben habt. Und dann wurde damals dieser Vers auch zitiert. Und sie gehen nicht verloren in Ewigkeit. Und dieser, das war ein Gläubiger, der hatte immer nur gedacht, ja, aber wenn ich dann sündige, dann verliere ich das Leben wieder. Und dem fiel es wie Schuppen von den Augen. Und dann stand dieser Bruder nachher, als die Predigt fertig war und wir beten wollten, stand er auf. Und er betete in Ich-Form, was in unserer Mitte eigentlich etwas ungewöhnlich ist. Herr Jesus, ich danke dir, so ungefähr, war so um die 60, 65 Jahre alt. Jetzt bin ich 40, 50 Jahre, ich weiß nicht mehr genau, was er damals sagte, bin ich schon ein Christ und hatte immer Angst, vielleicht doch noch verloren zu gehen. Und heute habe ich verstanden, ich gehe nicht verloren. Das sagt dein Wort ganz klar. Wer ewiges Leben hat, geht nicht verloren in Ewigkeit. Und dann hat er Gott gepriesen dafür. Und wir haben uns alle, sonst machen wir ja auch beim Beten die Augen zu, wenn jemand betet, nicht? Wir haben dann alle doch die Augen aufgemacht und haben zu dem Bruder hingeguckt, der da betete. Und dann sahen wir eins, dem liefen so die Tränen runter. So die Tränen der Freude über die Backen. Er hat an jenem Tag verstanden. Und er hat uns nachher auch zum Ausdruck gebracht, ein ganzes Leben lang habe ich Angst gehabt. Und heute ist die Angst so verflogen. Und er war sich ganz sicher für immer verflogen. Er wusste, das steht da. Und das war ein unwahrscheinliches Glück, was aus seinen Augen strahlte. Das wünsche ich jedem hier im Raum. Johannes schreibt über ganz einfache Sachen. Aber die muss man haben. Man muss wissen, ob man ewiges Leben hat. Man muss wissen, ob man Vergebung der Sünden hat. Und wer da unsicher ist, bitte, ich bleibe bis morgen früh hier, ist mir egal. Wir können darüber sprechen. Das ist ganz entscheidend. Ich hoffe, dass doch die meisten hier im Raum diese Gewissheit haben. Ja, dann finden wir in den letzten Versen noch Früchte des Glaubens. Das Vers 14 und 15 ist das Beten. Das ist diese Freimütigkeit, mit der wir jetzt zu Gott kommen können und dass wir wissen, dass Gott uns auch erhört. Dann in Vers 16 und 17 gibt es einen Sonderfall. Wie ist das, wenn ich bete für einen Bruder, der schwer gesündigt hat? Das wird dort beantwortet. Es gab Fälle, da sollte nicht für gebetet werden. Steht dort eine Sünde zum Tode. Übrigens ist das ganz schwer zu beurteilen. Ich habe von einem Fall gehört, da hat der Bruder selbst, der ist schwer krank geworden nach einer sehr schweren Sünde. Sehr schwer krank geworden. Und er hat gesagt, ich weiß das aber nur aus zweiter Hand, betet nicht für mich, dass ich wieder gesund werde. Der Herr will nicht mehr, dass ich gesund werde. Das ist eine Krankheit zum Tode. Und er hat ihn in kurzer Zeit später auch weggenommen. Das wusste er selbst. Und er sagte, betet nicht mehr, ihr betet für mich so, für meinen Seelenfrieden, aber betet nicht dafür, dass der Herr mich heilt. Ich weiß, ich habe den Herrn so verunehrt, dass der Herr meinem Leben jetzt ein Ende setzt. Ich kann kein Zeugnis mehr für ihn sein in dieser Welt. Er war zurechtgekommen und war sich aber vor Gott ganz gewiss, dass Gott ihn als Zeugen in dieser Welt für sich nicht mehr gebrauchen konnte. Und bat selbst darum, in dieser Richtung nicht mehr für ihn zu beten. Und genau diesen Fall meinte ich, Johannes, als eine Ausnahme, wo wir nicht mehr für beten können. Solche Dinge gibt es. Wir denken zum Beispiel auch an Ananias und Sapphira. Nicht in der Apostelgeschichte. Da war auch so ein Fall, wo Gott durch den Tod antworten musste. Das sind aber Ausnahmen. Aber die werden hier doch genannt. Wir wissen, die andere Seite, ich will sie einfach dazu nennen, um ein ausgewogenes Bild zu haben. Wenn wir einmal Jakobusbrief aufschlagen, Kapitel 5, da lesen wir in Vers 14, ist jemand krank unter euch, er rufe die Ältesten der Versammlung zu sich und sie mögen über ihn beten und ihn mit Öl salben im Namen des Herrn. Und das Gebet des Glaubens wird den Kranken heilen. Und der Herr wird ihn aufrichten und wenn er Sünden begangen hat, wird ihm vergeben werden. Hier sehen wir die andere Seite. Nur, dass man da ausgewogen ist. Auch hier war jemand krank aufgrund einer begangenen Sünde. Nicht? Aber hier war nicht der Fall, das war keine Krankheit zum Tode. Sondern hier konnte für ihn gebetet werden und er sollte dann genesen. Aber es gibt auch den anderen Fall, den finden wir im Johannesbrief. Diesen ernsten Fall, wo dann Gott keine Heilung mehr schenkt. Ja, dann haben wir noch, der Wiedergeborene bewahrt sich vor der Welt, die Verse 18 und 19. Ja. der Vers 20 ist für mich insofern noch wichtig. Diesen Satz, den möchte ich jedem Zeugen Jehovas wirklich empfehlen, ihn zu lesen, bis er ihn verstanden hat. Ich lese das nochmal ab Mitte des Verses. Und wir sind in dem Wahrhaftigen, das ist Gott, in seinem Sohn Jesus Christus. Ja, wir sind in Gott, weil wir in Christus sind. Und jetzt kommt es. Dieser, und zwar Jesus Christus, dieser ist der wahrhaftige Gott und das ewige Leben. Dieser ist der wahrhaftige Gott. Das ist von Jesus Christus die Rede. Dieser ist der wahrhaftige Gott und das ewige Leben. Ich weiß, dass diese sogenannten Zeugen Jehovas sagen, dass er das vornehmste Geschöpf ist, der Herr Jesus, nicht? Und der Herr Jesus ist kein Geschöpf, es ist der Schöpfer. Das sehen wir sehr deutlich im Kolosserbrief. Durch ihn und für ihn sind alle Dinge geschaffen. Und hier ist er, der wahrhaftige Gott und das ewige Leben. Kinder, hütet euch vor den Götzen. Wir müssen uns vorstellen, dieser Apostel Johannes, das war ein Vater in Christo. Christus war für ihn alles. Und jetzt sah er da diese Kinder, diese, für die er sich verantwortlich fühlte. Und er wusste, alles, was sich zwischen Christus und eine Person schiebt, als etwas, was auch sehr wichtig ist, das ist ein Götze. Und davor sollten sie sich hüten. Er wollte so gerne, dass alle Väter in Christo würden. Wie er sie beschrieben hat in Kapitel 2. Und da galt es, sich vor den Götzen zu hüten, welcher Form sie auch immer haben. Ich spüre das Unvermögen bei mir sehr deutlich, diesen Brief in einer so kurzen Zeit vor euch zu stellen. Es war auch manches mangelhaft. Der Brief, das ist bei Johannes ebenso, da gibt es keinen Satz, der nicht eine ganz tiefe Bedeutung hat. Und ich würde lieber einen Monat lang jeden Abend mit euch von Johannes' Brief sprechen, dann würde man dem etwas mehr Rechnung tragen, was hier an Tiefe da ist. Und wenn man das dann so darüber fliegt, dann hat man doch den Eindruck, man wird ihm nicht gerecht, diesem Brief. Mir fällt es leichter, muss ich euch sagen, über den Epheserbrief zu sprechen und über manchen anderen paulinischen Brief, weil da Paulus ist viel strukturierter oft. Johannes rührt Dinge an, die so tief sind, dass ich immer merke, dass ich ganz am Rande dieser Dinge stehe. Ich weiß nicht, wie es euch da geht. Und dass wir so sehr an der Oberfläche dieser Dinge sind, die unendlich tief sind, obwohl, wie gesagt, es geht um eigentlich ganz einfache Dinge. Um ganz einfache Dinge. Der Glaube an diese wunderbare Person, die Liebe zu den Geschwistern. Ja, das waren die großen Themen. Und doch spüren wir, es sind da Tiefen da, die wir nicht ausloten können. Ein sehr bekannter Bibelausleger hat kurz vor seinem Heimgang einmal gesagt, dass wir die Briefe des Johannes oder überhaupt die Schreiben des Johannes nicht vernachlässigen sollen bei der Beschäftigung mit den Briefen von Paulus. Ich glaube, dass dieser Bibellehrer sehr, sehr recht hatte damit. Noch einmal, die Briefe von Paulus sind für mich eigentlich meistens schneller und einfacher zu verstehen als dieser Brief, der mit viel wenigen Worten auskommt, aber wo jedes Wort eine solche Tiefe und einen solchen Umfang hat, dass man es kaum beschreiben kann.